Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich grüße Sie ganz herzlich. Die Kunden greifen im Supermarkt deutlich seltener zur Plastiktüte, seit es diese nicht mehr umsonst gibt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze reicht das nicht. Sie will die Tragetaschen aus Kunststoff nun komplett aus den Läden verbannen. Wir berichten über die Einzelheiten. Gleich zwei UN-Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs der Welt noch im September absolvieren und Plastikmüllberge und Klimaerhitzung werden mit Sicherheit zwischen dem 23. und 25. September bei der UNO-Versammlung in New York auf der Agenda stehen. Bundeskanzlerin Merkel wird auch dabei sein, samt allerhand Erwartungen, die da an sie gestellt werden. Einzelheiten auch bei uns. US-Präsident Trump hält Klimaschutz bekanntlich für überflüssig. Jetzt kassiert er Obamas Energiesparlampengesetz. Brennende Botschaften überbrachten gestern indigene Amazonasbewohner im Europaparlament. Es geht bei ihnen wirklich um die blanke Existenz. In Deutschland wollen jetzt auch die Energieunternehmen im Verkehrsbereich, nämlich bei der Elektromobilität, mehr mitwischen. Und im Verbrauchertipp geht es ums Pilzesammeln und wie man sich vor Giftpilzen schützt. Seit 2016 gibt es in Deutschland eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, die Plastiktaschen an der Ladenkasse nicht umsonst herauszugeben. Diese hatte Erfolg, der Verbrauch ging wirklich zurück. Trotzdem will Bundesumweltministerin Svenja Schulze nun auch ein Verbot für die Kunststofftragetaschen in Läden durchsetzen. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio, was soll verboten werden?
Frau Reimer, es geht um die ganz klassische Plastiktragetasche, um es mal so auszudrücken. Egal, ob da biologisch abbaubar oder Ähnliches draufsteht, das ist aus Sicht von Umweltministerin Svenja Schulze ohnehin eine Mogelpackung. Auch die Größe spielt keine Rolle und wer sich gegen das Verbot wendet und nicht mitmacht, dem droht sogar ein Bußgeld, maximal 100.000 Euro. Neu sind die Pläne allerdings nicht. Svenja Schulze, die Umweltministerin, hatte das schon letzten Monat angekündigt. Jetzt haben wir den Gesetzentwurf.
Warum ein Verbot? Ich meine, es gab ja 2016 diese freiwillige Vereinbarung. Wir wissen, es gab einen deutlichen Rückgang bei den Plastiktüten.
Ja, Sie sagen es, es gibt diese Vereinbarung, 350 Handelsunternehmen machen da auch mit, sie haben die Tüten entweder ganz verbannt oder nehmen da eine Gebühr. Das reicht Svenja Schulze aber nicht. Sie sagt, Nachteil dieser freiwilligen Vereinbarung sei, es machen a) nicht alle Händler mit, zweitens kann der Staat damit die Abgabe von Plastiktüten nicht komplett unterbinden und er kann diesem Wunsch, keine Plastiktüten mehr zu haben, auch nicht zum Beispiel mit einem Bußgeld Nachdruck verleihen. Schulze will aber gar keine Plastiktüten mehr, ihr geht's um den Ausstieg aus der Wegwerfmentalität und sie sagt, das Ganze sei ja auch kein Problem, es gibt ja Alternativen.
Jeder und jede kann heute einfach sich kleine Taschen mitnehmen. Dann hat man einfach einen Beutel dabei, man kann ihn ganz einfach wieder zusammenfalten, in die Tasche stecken, sich irgendwo dranhängen. Das machen heute schon so viele, das ist so einfach und das ersetzt ganz, ganz viele Plastiktüten und deswegen ist das Verbot jetzt genau der richtige Weg. Das bringe ich jetzt auf den Weg, das wird hier durch den Bundestag gehen und ich glaube, dass es auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stößt.
Es geht, Frau Reimer, übrigens nicht um die kleinen Plastiktüten zum Abreißen, zum Beispiel am Obst- und Gemüsestand, die sogenannten Hemdchentüten. Die werden nicht verboten und das begründet Svenja Schulze so.
Wenn wir die verbieten würden, dann würde noch mehr Obst und Gemüse eingeschweißt, portioniert in den Handel kommen. Also wir würden das Gegenteil damit erreichen. Das wäre nicht weniger, sondern mehr Plastik. Das will ich nicht. Die Hemdchenbeutel werden noch eine Zeit lang bleiben müssen.
Tja, die Hemdchenbeutel werden uns also noch erhalten bleiben, aber eben die normalen Plastiktaschen nicht.
Sagen Sie noch mal was über die Mengen, um die es da geht, die jetzt vielleicht dann verboten würden, hoffentlich nicht mehr anfallen?
Naja, es ist immer noch eine ganze Menge. Es geht um etwa 2 Milliarden Tüten pro Jahr hierzulande. So viel wurden letztes Jahr noch abgegeben. Und um das mal runterzubrechen, Frau Reimer, jeder Deutsche braucht danach etwa 24 Tüten im Jahr oder 2 im Monat. Allerdings muss man auch sagen, der Verbrauch ist zurückgegangen. Im letzten Jahr noch mal um 400 Millionen. Und wenn man das mit 2012 vergleicht, sogar um ein Drittel. Die Reaktion im Einzelhandel ist übrigens negativ. Er spricht von Symbolpolitik und er fühlt sich auch so ein bisschen in das Licht gefühlt, weil man gesagt, man habe doch auf diese freiwillige Vereinbarung vertraut und die Ziele, die 2016 festgelegt wurden, auch übererfüllt. Deshalb hält man von diesem Verbot gar nichts.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze bringt ein Verbot von Kunststofftragetaschen in Läden auf den Weg. Theo Gers informierte. Vom 23. bis zum 25. September 2019 werden sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in New York zu zwei Gipfeln gleich treffen. Der 23. September steht ganz im Zeichen der Klimaerwärmung. Und dazu muss man ja sagen, vieles dieser Erwärmung, dieser Erhitzung bleibt unseren Augen verborgen, weil ein Großteil der Wärme sich an fernen Orten wie der Arktis oder in den Tiefen der Ozeane viel stärker bemerkbar macht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres will deshalb am 23. September tatsächliche reale Pläne hören, wie die Erderwärmung deutlich auf unter 2 Grad begrenzt werden kann. Und am 24. und am 25. September wird dann nachgefragt, wie es mit der Umsetzung der Agenda 2030 und ihren 17 Nachhaltigkeitszielen aussieht. Eine Art Auftragskoffer für die Bundeskanzlerin haben jetzt die Unternehmerstiftung 2 Grad und das Deutsche Netzwerk für Nachhaltigkeitslösungen Sustainable Development Solutions SDSN Germany gepackt. Verbunden mit der Aufforderung, auch Journalisten sollten sich über diese Nachhaltigkeitsziele mehr Gedanken machen. Sebastian Engelbrecht weiß mehr.
2015 ist der Markstein, von dem die Staats- und Regierungschefs bei ihren Beratungen bei den Vereinten Nationen in New York am 24. und 25. September ausgehen. 2015 haben sie die Agenda für nachhaltige Entwicklung verabschiedet mit dem Zielpunkt 2030. Und 2015 haben sie das maßgebliche Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Trotz Rechtspopulismus, Donald Trump und anderen Rückschlägen in der Nachhaltigkeits- und Klimapolitik sollen diesem Gipfel nun Taten folgen. Professor Dirk Messner von der United Nations University in Tokio erklärt, worum es bei dem Gipfel in New York geht und bezieht sich dabei auf UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Die Staats- und Regierungschefs sind aufgefordert zu liefern. Sie sind aufgefordert, nicht kluge Reden zu halten und Rhetorik vorzustellen, sondern sie sind aufgefordert, Aktionspläne vorzubereiten. Wichtiges zweites Stichwort ist dann Vernunft. Vernunft muss wieder einziehen. Die Vernunft, die Wissenschaft ernst zu nehmen, wenn es um die Umsetzung von Paris geht.
Drittens, so Messner, gehe es um die Bildung neuer Aktionsbündnisse. Die Nationalstaaten und auch Staatenverbünde wie die Europäische Union haben seit 2015 ihre Hausaufgaben in der Nachhaltigkeits- und Klimapolitik nicht ausreichend oder gar nicht gemacht. Aber die Inselstaaten zum Beispiel seien heute eine moralische Weltmacht in der Klimapolitik. Sie haben das Ziel in die Diskussion gebracht, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch Städtenetzwerke und Unternehmensnetzwerke könnten viel bewegen. Für die Unternehmen in Deutschland stellte Gesine Nallinger von der Stiftung 2 Grad, Deutsche Unternehmer für Klimaschutz, fest, man müsse jetzt das Gejammer der Klimadebatte in eine Diskussion über Chancen verwandeln.
Heute stelle ich fest, dass so ein Stillstand einfach da ist, dass Unternehmen sich eben nicht fortbewegen, weil sie überhaupt nicht wissen, was passiert denn eigentlich in den nächsten Jahren. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ja, und es wird wichtig sein, was für ein Signal die Kanzlerin in New York ausgeben wird.
Die Unternehmen brauchten politische Leitplanken, verlässliche Rahmenbedingungen, um bei der Rettung des Klimas eine aktivere Rolle spielen zu können. Dann könne Klimaschutz zum Geschäftsmodell des Jahrhunderts werden. Ganz andere Akzente setzte Gesine Schwan als Vertreterin der Humboldt-Viadrina Governance Plattform. Sie fordert eine nachhaltige Gesellschaftspolitik. Dazu gehöre auch, dass sich die Unternehmen an der Diskussion über die politischen Rahmensetzungen in der Klimapolitik beteiligten. Denn diese Rahmensetzungen befänden sich in einem ständigen Wandel. Im Blick auf den Nachhaltigkeits- und Klimagipfel in New York betonte Frau Schwan, die Nachhaltigkeitsziele seien nicht von oben nach unten durchzusetzen. Nicht die Regierungen müssten die Bürger mitnehmen, sondern umgekehrt die Bürger ihre Regierungen.
Ich war jetzt in der Lausitz beim Kohleausstieg. Da geht es darum, eine Initiative, die wir machen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die völlig die Schnauze voll haben von allem, die niemandem mehr glauben und sowieso nichts damit zu tun haben wollen, das zu ihrer eigenen Sache machen können, die Entwicklung der Lausitz in eine gute Zukunft.
Soziale Ziele und Klimaziele seien nicht voneinander zu trennen, meinte Gesine Schwan. Ihre Hauptbotschaft für die Beratungen der Staats- und Regierungschefs in New York: Die Klimakrise sei nur durch grenzüberschreitende Netzwerkkooperation zu überwinden.
Sebastian Engelbrecht berichtete, und man darf bei diesen beiden UN-Gipfeln in New York auf das Verhalten der US-Regierung gespannt sein. US-Präsident Donald Trump hat nämlich zum Beispiel ein weiteres Gesetz aus der Amtszeit seines Vorgängers Barack Obama gekippt. Danach sollten eigentlich die alten Glühbirnen durch Energiesparlampen ersetzt werden. Martin Ganselweier.
In der EU sind die alten Glühbirnen schon seit 2012 verboten, weil bei ihnen nur 10% des Stroms in Licht geht, 90% dagegen in Wärme. Auch die Obama-Regierung wollte, dass diese Stromfresser von 2020 an aus den Regalen amerikanischer Geschäfte verschwinden und durch moderne Halogenlampen oder Leuchtdioden ersetzt werden. Doch die Trump-Regierung sieht darin ein Musterbeispiel für Regulierungswahn aus Washington. Deshalb wurde das Obama-Gesetz jetzt gekippt. Zur Begründung erklärte das US-Energieministerium, das amerikanische Volk solle weiterhin selbst entscheiden, welche Beleuchtung es in Haushalten und Unternehmen gibt und nicht die Regierung. Außerdem seien die energieeffizienten Leuchten eine zu hohe finanzielle Belastung der Verbraucher. Während der Branchenverband der Glühbirnenhersteller erfreut reagierte, gab es Proteste bei Umweltverbänden und demokratisch regierten Bundesstaaten. Mittel- und langfristig seien die alten Glühbirnen für die Verbraucher viel teurer wegen des höheren Stromverbrauchs. Außerdem sei Trumps Entscheidung schrecklich fürs Klima. US-Präsident Trump wehrt sich nicht nur gegen Energiesparlampen, sondern auch gegen die Plastikstrohhalmverbote in mehreren US-Großstädten. Trumps Wahlkampfteam verkauft bewusst Plastikstrohhalme mit seinem Namen.
Martin Ganselmeier aus Washington. Es brennt im Amazonasbecken und zwar nicht nur in Brasilien, auch in Bolivien feuert wortwörtlich Präsident Morales die Agrarwirtschaft an, den Amazonas auszubeuten. Ein Amazonasgipfel in Kolumbien soll es jetzt richten, aber der wichtigste Akteur, Staatspräsident Bolsonaro aus Brasilien, wird nicht teilnehmen. Dagegen, dass es dringend notwendig wäre, dass er dabei wäre, hat ein Beispiel gestern aus Brüssel gezeigt. Zwei indigene Anwohner des westlichen Amazonas sind gestern dort im Europaparlament gewesen, um von den Feuern und ihrem weitgehend zerstörten Dorf zu berichten und um Unterstützung zu bitten. Holger Beckmann.
Es war am 26. August. In den frühen Morgenstunden bemerkten die 28 Einwohner der Amazonassiedlung Huacao Yushibu im Westen Brasiliens die ersten Flammen. Aber sie waren machtlos dagegen. Vom Wind angepeitscht, breitete sich das Feuer rasant schnell aus, erzählt Mapu Hunikuin, einer der Häuptlinge seines indigenen Stammes.
In 3 Horas. 3 Horas de fogo queimou 5 hectares. Não teve.
Nur 3 Stunden habe das Feuer gebraucht, um den Großteil ihres Waldes zu zerstören, sagt er. Anfangs hätten sie noch geglaubt, es eindämmen zu können, aber alles sei viel zu schnell gegangen. 5 Hektar Wald hätten die Flammen geraubt, immer wieder, sagt er, in nur 3 Stunden.
In 3 Horas.
Das Feuer habe ihnen die Lebensgrundlage weggenommen, so wie tausenden anderen indigenen Anwohnern des Amazonas auch. Mapu Hunikuin sitzt in einem Raum des Europaparlaments in Brüssel. Sein Gesicht ist kunstvoll mit rot-schwarzen Mustern bemalt, er trägt beeindruckenden Federkopfschmuck und einen bunten Poncho. Neben ihm seine Schwester Bismani Hunikuin, auch sie in der traditionellen Bekleidung des indigenen Stammes. Sie erzählt, das ganze Leben sei jetzt eine große Last geworden, vor allem, weil es keine Wasserquelle mehr im Dorf gäbe. Um Trinkwasser zu bekommen, müssten sie jetzt viele, viele Kilometer weit laufen.
Para mim é uma coisa que a gente não consegue acreditar, de ver o ser humano se destruir na própria si mesmo.
Es sei eine bittere Wirklichkeit, sagt sie. Die Menschheit opfere offenbar die Natur und alle Lebensgrundlagen dem Geld. Die meisten wollten doch nur noch leben, um immer mehr Geld zu bekommen. Dafür vergifte man die Böden und brenne die Wälder ab. Es sei für sie unvorstellbar, dass Menschen das wirklich machten, aber offenbar sei es wirklich so.
Da floresta é muito difícil acreditar que está acontecendo isso, mas isso é a realidade que ele está trazendo.
Mapu und Bismani Hunikuin wurden eingeladen von einer österreichischen Europaparlamentarierin. Über private Kontakte sei das möglich geworden. Denn die beiden Amazonas-Anwohner hatten ihr Stammesgebiet vorher kaum jemals verlassen, schon gar nicht für eine Reise auf einen anderen Kontinent. Und die 24-jährige Bismani sagt, es sei ihr sehr schwer gefallen, für diese Zeit von ihren 4 kleinen Kindern getrennt zu sein, weil sie wirklich nicht wisse, wie gut sie nun in dem vom Feuer zerstörten Gebiet versorgt würden. Aber diese Reise sei wichtig. Denn wenn Mapu und Bismani in der kommenden Woche in den Amazonas zurückkehren, dann wollen sie vor allem eins, den Menschen dort Hoffnung bringen. Sie wollen davon berichten, dass man in Europa weiß, was dort passiert und dass man sie unterstützt, finanziell und politisch.
Acreditar que ainda existe uma esperança de a gente lutar por isso e conseguir essa luta, conseguir essa batalha.
Für die Menschen in ihrem Dorf sei es jetzt am wichtigsten, dass sie wieder eine Trinkwasserquelle bekämen. Und damit nicht immer mehr Brände den Regenwald immer weiter zerstörten, müsse die EU dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro Einhalt gebieten. Denn für Mapu und Bismani ist klar, die Feuer werden vorsätzlich gelegt, um die indigene Bevölkerung zu vertreiben und Platz zu schaffen für Großgrundbesitzer und deren Weideflächen. Deshalb dürfe es auch kein Mercosur-Freihandelsabkommen mit Europa geben, sagen beide. Das würde nichts verbessern, sondern im Gegenteil wie ein Brandbeschleuniger wirken.
Indigene Amazonasbewohner aus Brasilien berichteten im Europaparlament über die Brände, die ihr Dorf zerstörten. Holger Beckmann aus Brüssel. Zurück nach Deutschland. Nicht einmal 100.000 Elektroautos sind derzeit in Deutschland zugelassen. Das ursprüngliche Ziel der Bundesregierung waren ja mal 10 Millionen Autos bis 2030, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Jetzt ergreifen die Energieversorger die Initiative, um die Elektromobilität voranzubringen, auch im eigenen Interesse. Aus Berlin, Anja Nils.
Dabei wäre die Versorgung mit Elektrizität für alle Autos, zum Beispiel im Bereich von E.ON-Netzen, eigentlich kein Problem, sagt Johannes Theissen von E.ON.
Ein Elektroauto braucht nur etwa die Viertel der Energie, die ein Benzinauto braucht. Der Engpass sind dann im Zweifel die Netze. Und wir haben unsere Netze einem Stresstest unterzogen und festgestellt, wir könnten alle 6,5 Millionen Autos, die in unseren Regionen wohnen, mit Elektromobilität versorgen. Und da haben wir auch mal gerechnet, wenn wir jetzt richtig investieren, müssten wir in den nächsten 30 Jahren, und zwar insgesamt 2,5 Milliarden Euro investieren. Das sind 400 Euro pro Auto. Und dann können wir Elektromobilität für jedermann darstellen.
Der verwendete Strom werde dann zu 2/3 aus erneuerbaren Energien stammen und auch dieser Anteil werde steigen, so Theissen. Laut einer vom Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft, BDEW, in Auftrag gegebenen Studie könnten sich 40% der darin Befragten vorstellen, sich innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Ob die Ladeinfrastruktur dafür ausreicht, ist umstritten. Aktuell existieren in Deutschland rund 18.000 öffentliche Ladepunkte. Das sei genug, um 360.000 Elektrofahrzeuge regelmäßig zu laden, so der BDEW. Allerdings braucht ein Ladevorgang für 100 Kilometer Reichweite ca. 10 Minuten. Der Ausbau weiterer Ladestationen sei mitunter zu mühsam, kritisiert Ulf Schulte vom Ladesäulenbetreiber Allego.
Wir brauchen eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung, wir brauchen eine Sondernutzungsgenehmigung, wir müssen den Netzbetreiber mit ins Boot holen. Und im Grunde genommen dauert das, wenn man so auf die Städte guckt, einfach noch viel zu lange.
Deshalb seien mehr öffentliche Ladestationen auch nur eine Bedingung, um die Elektromobilität weiter zu fördern. Die Errichtung von privaten Ladestationen müsse von der Bundesregierung besser unterstützt werden, meint Christian Meyer-Hammerstein von den Osterholzer Stadtwerken.
Da gibt es noch recht viele Hürden. Ein ganz besonderes Beispiel ist das Miet- und Eigentumsrecht, wo man relativ schnell über eine Lösung das auch ermöglichen kann, dass gerade in Eigentümergemeinschaften auch das Laden zu Hause ermöglicht wird, weil das wird die Zukunft sein. Es wird nicht die öffentliche Ladeinfrastruktur das Entscheidende sein, sondern eben das Laden zu Hause.
85% aller Ladevorgänge finden inzwischen zu Hause oder im Betrieb statt. Gerade für bestimmte Gewerbe sei eine Umstellung auf Elektromobilität deshalb bereits heute kein Problem, so Ulf Schulte von Allego.
Wenn wir jetzt zum Beispiel, sag ich mal, Pflegedienste haben, die in der Stadt vielleicht 100 Kilometer fahren, die müssen nur alle 2 Tage laden. Mit den ersten Fahrzeugen war das so. Da ist man immer an die Ladesäule gefahren, weil man dachte, naja, komme ich denn weiter? Heute mit den neuen Fahrzeugmodellen und auch mit dem Fahrzeug, was ich fahre, ich gehe einmal die Woche laden. Und wenn ich dann, sag ich mal, am Wochenende mal rausfahre, dann lade ich den voll und dann geht's los.
Die Autoindustrie sei nun gefordert, auch die massenmarkttauglichen Fahrzeuge zu einem konkurrenzfähigen Preis zu liefern. Außerdem müsse der Strom für die Elektroautos noch günstiger werden, sagt Johannes Theissen von E.ON.
Von der Politik muss, glaube ich, die CO2-Bepreisung jetzt kommen. Grüner Strom muss günstig werden und CO2-haltiges Benzin, Diesel und alles andere muss entsprechend teurer werden. Dann werden Kaufanreize entstehen, Und langfristig werden Autos dann auch günstiger sein. Technisch sind sie viel simpler als ein Verbrennungsmotor.
Außerdem wünschen sich die Energieanbieter, dass die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz für den Strom für Elektromobilität auf 7% senkt, weil das einen zusätzlichen Schub geben würde. Noch sind allerdings viele Verbraucher misstrauisch. 40% der Befragten der BDEW-Umfrage glauben, dass es länger als 10 Jahre dauern wird, bis Elektroautos in Deutschland zum ganz normalen Straßenbild gehören. Weltweit liegt der Anteil an Elektroautos nach Angaben des Center of Automotive Management bereits jetzt bei 2,4%, in Deutschland nur bei 2%.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Jetzt beginnt die Pilzsaison. Einige Giftige sehen jedoch Speisepilzen sehr ähnlich. Margret Bielenberg erklärt im Verbrauchertipp, wie das Pilzesammeln ein Vergnügen bleibt.
Christian Ment sammelt schon seit seiner Kindheit Pilze. Er schaut sie sich genau an, bevor er sie mitnimmt.
Ich kenne mich ganz gut aus und wenn ich so einen besonderen, leckeren Pilz sehe, Perlpilze, da muss man natürlich genau gucken.
Ein Perlpilz zum Beispiel kann schnell mit dem giftigen Pantherpilz verwechselt werden. Pilzexperte Dieter Südow aus Rellingen bei Hamburg kennt die Unterschiede.
Zum Beispiel, dass der Pantherpilz immer ein Söckchen unten an der Knolle hat, niemals eine geriefte Manschette, niemals rötliche Fressstellen. Das bedeutet also, dass ich den Pilz in seiner Gesamtheit aus dem Boden nehmen muss, um ihn beurteilen zu können.
Wer Pilze sucht, sollte immer einen Korb dabei haben, keine Plastiktüte nehmen und keinen Einkaufsbeutel benutzen, erklärt Dieter Südow. Außerdem sollte ein Küchenmesser und auch ein kleiner Pinsel eingesteckt werden, damit Pilze schon vorab grob gesäubert werden können. Unterscheiden muss man giftige, ungenießbare und essbare Pilze. Champignons lassen sich roh essen, eventuell auch Steinpilze. Hier kann es manchmal zu individuellen Unverträglichkeiten kommen. Alle anderen essbaren Pilze müssen auf jeden Fall gekocht oder gebraten werden. Wer Champignons findet, muss genau hinschauen, denn sie sehen den tödlich giftigen Knollenblätterpilzen auf den ersten Blick sehr ähnlich.
Aber in dem Moment, wo ich ihn aus dem Boden raushebe, sehe ich sofort, dass der Knollenblätterpilz, wie sein Name schon sagt, unten eine Knolle hat mit einer Scheide und der Champignon nicht. Dass die Lamellen beim Knollenblätterpilz weiß sind und beim Champignon farbig, rosa bis, wenn er reif ist, schokoladenbraun.
Tritt die Giftwirkung eines Pilzes bei den meisten Giftpilzen 1,5 bis 2 Stunden nach Verzehr auf, so kann sich eine Reaktion beim Knollenblätterpilz erst 12 oder 24 Stunden später bemerkbar machen.
Und dann ist die Zerstörung oder Schädigung von inneren Organen, Leber, Niere und so weit fortgeschritten, dass manchmal keine Hilfe mehr möglich ist.
Symptome bei einer Pilzvergiftung können Magenkrämpfe, Schwindel, Durchfall oder Erbrechen sein. Ein Arzt oder die Giftnotrufzentrale sollte sofort kontaktiert werden. Außerdem empfiehlt Dieter Südow:
Zum Erbrechen reizen, keine Milch geben, Erbrochenes aufheben, Putzreste aufheben, Essensreste aufheben.
Die Pilzreste geben dem Arzt Hinweise darauf, welcher Giftpilz gegessen wurde. Trotz alledem will der Pilzexperte keinem die Freude am Pilzesuchen nehmen. Wichtig sei, die Gefahr zu kennen und sich richtig zu informieren. Am besten in einem Pilzkurs, der aus Theorie und Praxis besteht und nicht mehr als 8 Teilnehmer haben sollte. In Büchern ist darauf zu achten, dass neben Fotos auch exakte Merkmalsbeschreibungen der Pilze angegeben werden. Wer seine gesammelten Pilze zubereitet, sollte sie vorher trocken säubern. Man kann sie dann geputzt eine Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Auch bereits gebratene Pilze dürfen einmal aufgewärmt werden. Noch ein Tipp von Pilzsammler Christian Ment.
Pfifferlinge braten, bevor sie braun werden, ausstellen, abkühlen lassen und dann einfrieren. Die halten sich bis zu 1/2 Jahr und dann wieder in die Pfanne geben.
Guten Appetit wünscht Margret Bielenberg. Merkels China-Besuch analysieren wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.